sehe doch einige fremde Gesichter für mich, deshalb stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Günter Bitsch, ich bin nicht der Pastor, sondern ich bin Ruheständler, habe bis vor wenigen Monaten die letzten 47 Jahre im Rathaus gearbeitet und war hier in den letzten von 2022 bis 2021 in der Gemeindeleitung tätig. Nur damit ihr einen Blick habt, wer hier vorne steht. Herzlich willkommen und offene Ohren und offene Herzen wünsche ich euch für die Predigt. Ich möchte noch kurz beten. Vater, wir danken dir, dass wir jetzt hier zusammen sein können unter deinem Wort. Ich möchte dir danken, dass wir dein Wort haben, dass wir uns in aller Freiheit hier treffen dürfen und möchte bitten, dass du uns dein Wort segnest. Amen. Ja, der Matthias hat ja die Predigt schon vorweggenommen. Ich werde es jetzt nur noch ein bisschen vertiefen. Stell dir vor, es ist dunkel. Ich weiß nicht, ob er schon mal in so einem richtig dunklen Raum war, wo man die Hand vor Augen nicht sieht. Wie hilfreich ist da auch nur ein kleiner Lichtstrahl? Wenn ich nachts vom Bad ins Schlafzimmer laufe, schalte ich normalerweise kein Licht an, damit meine Frau nicht aufwacht oder dass es hell wird, sondern ich orientiere mich an einem kleinen roten Lämpchen an meinem Heizungsthermostat. Komme ich relativ sicher ins Bett. Wenn es dunkel ist, brauchen wir irgendein Licht, um uns zurechtzufinden. Eine Taschenlampe, eine Fackel, eine Kerze, einen Scheinwerfer, irgendeine Lampe. Wir brauchen auch Orientierung für unser Leben. Gott bietet uns durch sein Wort in der Bibel diese Orientierung an. Und ich will heute mit euch darüber nachdenken, wie das konkret aussehen kann oder aussehen sollte. Eines der größten Missverständnisse über die Bibel ist, dass sie einfach nur ein Buch ist. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Ich erkläre euch im Laufe der Predigt, warum. Tatsächlich behandeln aber viele Christen die Heilige Schrift so, als wäre sie nur ein Buch in einer Sammlung von alten Büchern, alten Briefen, die über Gott zwar berichten und über religiöse Angelegenheiten, aber mehr auch nicht. Die Bibel ist zwar eine Sammlung alter Dokumente, das ist richtig, aber sie ist auch noch viel mehr als das. Sie ist das Wort Gottes selbst. Die Bibel ist von Gott inspiriert, das glauben wir als Christen. Das heißt, er selbst hat Menschen inspiriert, das Wort aufzuschreiben und diese Briefe und Bücher zusammengefügt. Und mehr als das ist Gottes Wort lebendig und aktiv. Der Heilige Geist benutzt die Bibel, um auch heute noch zu uns zu sprechen durch sein Wort. Der Unterschied zu anderen Büchern ist da, glaube ich, relativ klar. Jakobus schreibt im Jakobusbrief im 1. Kapitel, Vers 22, dass die Kraft der Schrift nicht durch das Hören allein kommt, sondern besonders durch das Ausleben der Schrift. Das vorher zu lesen und dann möglichst auch zu tun. Jakobus sagt, dass jeder, der die Schrift liest und sie nicht befolgt, sich nur selbst betrügt. Wir denken, dass wir Gott schon folgen, indem wir einfach sein Wort lesen. Wir denken oft, das ist genug. Aber Gott möchte, dass wir die Wahrheiten der Schrift in unserem eigenen Leben auch anwenden und umsetzen. Das bedeutet, Gottes Weg zu folgen und nicht unserem eigenen. Nimm dir mal einen Moment Zeit, um zu überlegen, wie du anfangen kannst, die Wahrheiten der Heiligen Schrift zu leben. Wie kann ich anfangen, die Wahrheit der Heiligen Schrift zu leben? Verbringe vielleicht einige Zeit im Gebet und bitte Gott, dir einen Bereich deines Lebens zu offenbaren, den du durch sein Wort verändern solltest. Und dann nimm dir vor, Gottes Wort nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Kannst du bitte die erste Folie mal einwerfen? Der Schreiber des Psalms 119 gibt uns da einige Einblicke. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Der Vers ist uns wahrscheinlich bekannt. Das Wort Gottes ist sowohl die geschriebene als auch die gesprochene Botschaft Gottes, sowie die Botschaft Gottes, die in der Person Jesu Christi uns offenbart wurde. Gott ist real. Er hat dich mit der Absicht geschaffen und diese Welt mit Blick auf dich entworfen. Wie kannst du also wissen, wer er ist, wie er ist und was er ist und was er sich von dir wünscht? Durch sein Wort besser kennenlernst, besser verstehst, wofür er dich erschaffen hat und dich im Licht dieses Wortes in dieser dunklen Welt zurechtfinden lässt. Das Wort Gottes ist wie ein Licht in deiner Hand, das Wahrheiten über die Geschichte Gottes, das Wesen Gottes und seine Wege beleuchtet. Er hilft uns, seine Schöpfung zu verstehen und schwierige Fragen zu beantworten oder Entscheidungen zu treffen. Die Führung durch das Wort Gottes ist perfekt, wenn wir es zulassen. Seine Geschichte ist wahr, seine Anweisungen sind vertrauenswürdig, seine Versprechen werden Bestand haben, seine Gebote sind Lichtstrahlen, die uns den Weg zeigen können. Aber, bezüglich auf dieses Wort nochmal zurückzukommen, beachte, was dieser Vers nicht sagt. Es heißt nicht, das Wort Gottes ist ein Scheinwerfer, der jedem alles über seine Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft sofort offenbart. Nein, Gottes Wort ist eine Leuchte für deinen Fuß und ein Licht auf deinem Weg. Und wenn du Schritt für Schritt mit ihm gehst, wird er dich zum Leben führen. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ein Weg ist immer Schritt für Schritt. Der Psalm 119 gibt uns noch viel mehr Hinweise, wie wichtig sein Wort für unser Leben ist. In meiner Bibel sind dort sehr viele Verse mit Rot markiert. Rot heißt für mich, es betrifft mich persönlich, hier bin ich gefordert, hier sollte ich was umsetzen. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, was in diesem Psalm 119, ist übrigens der längste Psalm der Bibel, was da alles so drin steht. Ich zitiere mal ein paar Verse, dass ihr so einen Blick habt, was nur in dem Psalm 119 alles darüber steht. Ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Deine Wahrheit währet für und für. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich über dein Wort nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte dein Wort. Ich verwehre meinem Fuß alle bösen Wege, denn ich halte dein Wort. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrst mich. Dein Wort ist meinem Mund süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Ich komme in der Frühe und rufe um Hilfe, auf dein Wort hoffe ich. Ich wache auf des Nachts, um nachzusinnen über dein Wort. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Das waren jetzt nur mal ein paar Verse aus dem Psalm 119, die uns klar machen, was das Wort alles bewirken kann. Jeder von uns möchte klug und weise leben, gehe ich mal davon aus. Und die Bibel sagt uns, dass echte Weisheit auf zwei Arten entstehen kann. Zum einen, indem man Gott zuhört und ihm nachfolgt. Zum anderen, indem man die Wahrheiten der Bibel auf das eigene Leben anwendet. Zuhören und nachfolgen und anwenden. Das Buch der Sprüche zum Beispiel ist voller Weisheit und Ratschläge für dein Leben. Die Sprüche können uns dienlich sein, um mehr über Gott zu erfahren und darüber, wie wir in seiner Weisheit leben können. Sie sind jedoch keine Verheißungen, denn so funktioniert Weisheit nicht. Die Sprüche sind eher ein Lebensprinzip, das uns zum Richtigen und Guten führt. Sprüche 22 ist voller Grundsätze, die es wert sind, mindestens mal zu lesen, wenn nicht sogar auswendig zu lernen. Sprüche 22, lest vielleicht mal zu Hause nach. Heute schauen wir gerne bei jeder Frage lieber ins Internet und googeln, um eine Antwort zu finden. Gottes Wort, die Bibel, gibt uns viel mehr Antworten auf unsere Fragen, auch auf unsere Fragen für unser Leben. Wir sollten deshalb vielleicht mehr Bibeln wie googeln. Wenn wir das Wort Gottes studieren, lernen wir nicht nur, wie wir als Christen handeln sollten, sondern auch, wie wir denken sollen. Wir lernen immer mehr über Gott und die Welt um uns herum. Also wir sollen lernen, wie wir handeln und denken sollen. Es ist entscheidend zu lernen, das Richtige über Gott und andere zu denken, wenn wir treu nach Gottes Wort leben wollen. Die Heilige Schrift leitet unser Denken und richtet es an Gottes Gedanken aus. In der heutigen Gesellschaft wird allgemein geglaubt, dass alle Religionen und Lebenswege zum gleichen Ziel führen. Und es werden viele Diskussionen geführt, ich nenne nur mal zwei Beispiele, Gender und Mainstreaming und was da alles so gibt. Und wir sollten in der Lage sein, aufgrund des Wortes Gottes unsere Meinung zu vertreten. Und wir sollten wissen, was ist Gottes Meinung dazu. Dazu ist natürlich notwendig, dass wir das Wort Gottes kennen. Es ist entscheidend zu lernen, das Richtige über Gott und andere zu denken, wenn wir treu nach Gottes Wort leben wollen. Die Heilige Schrift leitet unser Denken und richtet es an Gottes Gedanken aus. Und dann sollten wir in der Lage sein, auch unsere Meinung aus Gottes Sicht zu vertreten. Sich von Gott leiten zu lassen, ist sehr wichtig, denn er hat einen Plan für unser Leben. Gott zu folgen bedeutet, Führung von demjenigen zu erhalten, der alles über alles weiß, der weiß, was verborgen ist, was noch nicht geschehen ist. Es geht darum, von dem Rat dessen zu profitieren, der die Geheimnisse des Herzens kennt. Von dem, der vor allem unser Wohl und unser Bestes will. Ein praktischer Hinweis. Viele Entscheidungen erfordern kein Gebet. Denn die Bibel ist in vielen Punkten sehr, sehr deutlich. Wenn wir das Wort lesen und haben eine Frage und die Bibel beantwortet uns die Frage sehr klar, dann brauchen wir nicht zu beten, kann ich das so oder so machen. Drei Beispiele. Kann ich jemanden heiraten, der kein Christ ist? Schlag nach in 2. Korinther 6, Vers 14, da steht drin, nein. Du sollst nicht mit einem Ungläubigen in einem Joch ziehen. Klare Antwort, brauche ich nicht zu beten. Muss ich meine Steuern zahlen? Römer 13, Vers 6, ja. Gebt des Kaisers, was des Kaisers ist, sagt er, wenn er gesagt. Soll ich meinem Bruder verzeihen? Ja, nachzulesen, Matthäus 18, Vers 21. Das sind nur drei Beispiele, ich könnte euch noch hunderte nennen, wo die Bibel sehr, sehr klar ist, wo wir keine Gebete brauchen, um zu wissen, was richtig oder was falsch ist. Die Bibel gibt uns die Weisheit, die wir brauchen, und die Geschichten der biblischen Personen offenbaren uns Gottes Herz, mehr noch als die Gebote. In vielen Situationen werden wir unser Wissen über die Bibel nutzen müssen, um gute Entscheidungen zu treffen. Wenn ich das Wissen der Bibel nutzen will, muss ich natürlich die Bibel auch lesen und wissen, was da steht. Unsere Intelligenz reicht jedoch nicht aus, deshalb brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes. Denn das ist es, was Jesus den Pharisäern letztendlich vorwarf, die das Gesetz nach dem Buchstaben anwendeten, im Gegensatz zum Herzen Gottes und zum Willen Gottes. Jesus verspricht uns den Heiligen Geist. In Johannes 14, 16 lesen wir, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später bei euch sein wird. Der Heilige Geist wird euch helfen zu verstehen, welche Wahrheit in einer bestimmten Situation Vorrang hat. wenn du dir Zeit nimmst, seine Führung zu suchen. Ich lade dich ein, mit mir folgendes Gebet zu beten. Vater, ich entscheide mich dafür, dass dein Wort ein Licht auf meinem Weg ist. Vater, offenbare mir dein Herz, damit ich nach deinem Wort handeln kann. In der Bibel stehen sogenannte Rhema-Worte. Rhema ist griechisch und bedeutet gesprochenes Wort. Das gesprochene Wort, das Licht des Heiligen Geistes, könnte man das mal so überschreiben. Ein guter Weg, die Bibel zu lesen, ist, ein Buch kontinuierlich zu lesen. Nicht irgendwo da mal rein und dort mal rein, sondern kontinuierlich, fortlaufend die Bibel zu lesen. Auf diese Weise wirst du die Möglichkeit haben, regelmäßig die geheimnisvolle und herrliche Erfahrung des gesprochenen Wortes zu erfahren und zu erleben. Jesus sagt, dass wir nach jedem Wort leben müssen, das aus dem Munde Gottes kommt. Ein Vers mag für den einen nur ein alter Text sein, während er für einen anderen eine Gebetserhörung, ein Trost, eine Anweisung, eine Warnung oder vielleicht sogar eine Bestätigung ist. Beispiel. Ich habe mir Gedanken gemacht über diese Predigt und hatte zwei Themen. Ich habe lange gedacht, nehme ich das eine, nehme ich das andere. Und Gott hat mir in den letzten Wochen immer wieder bestätigt, dass ich genau dieses Thema nehmen soll. Und als ich an die Endfassung dieser Predigt gegangen bin, ich habe dieses Mal sehr, sehr lange mit dieser Predigt beschäftigt und habe sie immer wieder umgeschrieben, wieder neu geschrieben, wieder anders geschrieben. Da hat Gott mir als erstes, als ich darüber nachgedacht habe, diesen Vers gegeben. Ich dachte, okay, bleibe ich bei dem Thema. Und im Laufe dieser Woche hat Gott es noch zweimal bestätigt mit Texten, die weiter später noch kommen. Dann werde ich nachher noch drauf zurückkommen. Ein Wort Gottes kann Bestätigung für uns sein. Ich war 30 Jahre im Baudezernat beschäftigt, die letzten 8,5 Jahre im Bauhof als Verwaltungsleiter. Und dann sollte ich ins Sozialamt gehen. Ich wusste, mir wurde davor schon gesagt, du bist zu teuer für den Bauhof, wo willst du denn hin? Habe ich gesagt, ich könnte mir im Sozialamt, das könnte ich mir gut vorstellen. Und was macht Gott? Genau an diesem Tag, als das geklärt wurde, lese ich in den Losungen, siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennst du es noch nicht. Das war eine Bestätigung, oder? Aber Vorsicht, ich möchte noch eine kleine Warnung aussprechen. Nicht denken, wir schlagen die Bibel irgendwo auf oder wir nehmen irgendeinen Losungstext und schauen, was dort steht. Und wenn es uns nicht gefällt, blättern wir noch ein bisschen weiter. Wenn es das auch nicht gefällt, blättern wir noch ein bisschen weiter. Und versuchen es erneut so lange, bis wir vielleicht einen Vers finden, der uns genehm ist. Das wäre ja so wie Lotterie spielen. Ja? Ich blätter mal in die Bibel, ach, das gefällt mir, das ist top, das macht mir heute meinen Tag glücklich. Oh, hier steht was, das gefällt mir gar nicht. Das kann gefährlich werden. Ich nenne mal ein negatives Beispiel. Du schlägst die Bibel auf, Matthäus 27,5. Da steht, und Judas ging hinaus und er hängte sich. Gefällt mir nicht, will ich nicht, blätter ich weiter. Kommst an die nächste Bibelstelle, da steht, gehe hin und tue dasselbe. Fällt uns auch nicht. Also Vorsicht mit solchen Dingen. Ich möchte da einfach mal darauf hinweisen, dass das nicht unbedingt die Art ist, wie man die Bibel liest. Eine gute Angewohnheit beim Bibellesen, zusätzlich zum Unterstreichen dessen, was mich berührt, ich zum Beispiel, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, bei mir ist alles rot, was mich persönlich betrifft, wo ich persönlich was tun sollte, was für mich persönlich zutrifft. Blau ist bei mir alles, was wichtig ist, und gelb sind alle Verheißungen. Das heißt, wenn ich eine Verheißung suche, brauche ich nur nach gelben Stellen in meiner Bibel zu suchen, dann weiß ich, wo die Verheißungen stehen. Es ist hilfreich, wenn man sich ein bisschen diesbezüglich seine Bibel bearbeitet, vielleicht auch den einen oder anderen Kommentar mal nebendran schreibt. Es ist vielleicht auch ganz gut, Dinge aufzuschreiben, die mich durch das Wort Gottes angesprochen haben. Vielleicht ist es immer nur ein Puzzleteil von einem Bild, das sich im Laufe der Zeit zusammensetzt. Wenn du also eine Entscheidung treffen musst, dann würde ich dir empfehlen, zieh dich zurück an einen ruhigen Ort, bitte Gott, zu dir zu sprechen, Schlage deine Bibel auf und lies da weiter, wo du am Vortag aufgehört hast. Also nicht da so mal Lotterie spielen beim Bibellesen. Es gibt einen Unterschied, sage ich auch noch dazu, zwischen dem Nachschlagen, was die Bibel über ein bestimmtes Thema sagt, dann kann ich natürlich konkret zu dem Thema mir Bibelstellen raussuchen. Ja? Dann gucke ich, wo steht was zum Beispiel zum Thema Heiliger Geist, und dann suche ich mir entsprechende Bibelstellen raus, ja? Wenn es um ein Thema geht. Aber bei dem gesprochenen Wort ist das oft so, dass das wie ein Schwert in unser Herz dringt. Dann beginnt unser Herz vielleicht etwas schneller zu schlagen, wenn wir diese Rhema-Worte, das gesprochene Wort, an unser Herz lassen. Ich lade dich ein, vielleicht ein anderes Gebet mit mir zu sprechen. Vater, ich beschließe, nach jedem Wort zu leben, das aus deinem Munde kommt. Ich erwarte von dir, dass du durch die Bibel zu mir sprichst. Heiliger Geist, erstaune mich. Ich höre oft, dass Menschen zu mir sagen, aber ich habe doch für diese Entscheidung gebetet. Meine Frage wäre dann immer, und was hat Gott dir gesagt? Ich habe doch für diese Entscheidung gebetet. Und was hat Gott dir gesagt? Oder was hast du aus seinem Wort dazu vernommen? Beten ist kein Weg, um Gott zu bitten, unsere Entscheidungen zu segnen. Das Gebet für eine Entscheidung sollte ein Hinterfragen unserer Motive und Wünsche im Licht seines Wortes und seines Willens für unser Leben sein. Wenn du an eine Kreuzung kommst, und es gibt mehrere Möglichkeiten, auch in unserem Leben, wenn du in deinem Leben an eine Kreuzung deines Lebens kommst, die richtige Entscheidung wäre dann zu sagen, ich bleibe stehen und warte darauf, dass Gott deutlich zu mir spricht, oder auf das, was ich sehe, ich verlasse mich auf das, was du mir zeigst, Herr. Je wichtiger eine Entscheidung und ihre Folgen sind, desto mehr Zeit sollten wir uns dazu nehmen, innezuhalten, nachzudenken, zu beten und auf Gottes Antwort zu warten. Wahrer Glaube ist mit gesundem Menschenverstand gefüllt. Wenn wir Jesus folgen, auf den Heiligen Geist hören und im Glauben wandeln wollen, vergessen wir manchmal, unseren gesunden Menschenverstand einzusetzen. Den haben wir nämlich auch. Der Heilige Geist kommuniziert mit unserem Verstand und unsere Intelligenz muss sich ihm unterwerfen. Aber wir dürfen nicht aufhören, über ihn nachzudenken. Ich sage das, weil ich schon oft erlebt habe, dass manche Leute um jeden Preis spirituell sein wollen. Das kann nicht geistlich genug sein. Ich sage das jetzt mal sehr brutal. Und ich habe das schon oft erlebt, dass dann komische Dinge passieren mit teilweise katastrophalen Folgen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir nicht spirituell sein sollen oder geistlich, aber in der richtigen Art und Weise, in der Führung des Heiligen Geistes. Und wenn ein pragmatischer Freund deine Entscheidung für dumm hält und Argumente dazu hat, dann solltest du dir Zeit nehmen, über diese Argumente nachzudenken, sie zu prüfen und dich dann fragen, ob bei deiner Suche nach Gottes Willen nicht, ob du nicht den gesunden Menschenverstand vergessen hast. Gott arbeitet oft mit natürlichen Dingen, zum Beispiel mit Kontakten, Dingen, die wir bereits haben oder in der Vergangenheit bereits gelernt haben. Wenn du gesehen hast, wie Menschen um dich herum viele schlechte Entscheidungen getroffen haben mit Gott hat mir gesagt, ich hatte Frieden, ich hatte den Glauben und so weiter rechtfertigen, bist du vielleicht etwas allergisch gegen diese Ausdrücke. Es ist natürlich immer ganz einfach, Gott hat mir gezeigt. Aber der ganzen anderen Gemeinde hat das nicht gezeigt, komischerweise. Da wäre ich immer schon vorsichtig, wenn dann einer sich hinstellt und sagt, Gott hat mir diese Eingebung gegeben. Und der Rest von der Gemeinde hat da überhaupt keinen Blick dafür. Das halte ich dann immer ein bisschen für bedenklich und zumindest für prüfungsfähig oder würdig. Ich würde dir folgende Haltung empfehlen, die Haltung eines Auszubildenden. Beginne mit kleinen Entscheidungen nach dem Willen Gottes zu suchen, damit dein Vertrauen in die Fähigkeit, seine Stimme zu erkennen, wächst und ausreicht, wenn es darum geht, große und wichtige Entscheidungen zu treffen. Der Glaube ist nicht statisch, sondern er wächst. Jesus lässt ihn wachsen, wenn wir ihm folgen. Mit unseren Augen auf ihn gerichtet und dann hören wir den Klang seiner Stimme. Kannst du bitte mal die zweite Folie einspielen? Weiterer Aspekt wäre der Friede Gottes. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also der Friede Gottes ist auch ein wesentlicher Faktor, wenn es um Entscheidungen in unserem Leben geht. Der Friede Gottes ist übernatürlich, er übertrifft alle Intelligenz. Es ist dieser Frieden, der es Jesus erlaubte, mitten im Sturm im Boot zu schlafen. Frieden ist ein sehr wichtiger Teil des Reiches Gottes. Jesus hat uns durch sein Opfer mit dem Vater versöhnt und deshalb haben wir Frieden mit Gott. Wenn die meisten Menschen mit allen möglichen Mitteln den Frieden suchen, sein. Der Apostel Paulus erwähnt, dass der Friede Christi alle Dinge in unserem Herzen schlichtet. Kolosser 3, Vers 15 ist das nachzulesen. Wir müssen daher auf den Frieden Gottes in unserem Herzen achten. Wenn der Heilige Geist uns auf etwas aufmerksam machen will oder uns vor einer Gefahr warnen will, kann er uns seinen Frieden nehmen. Die Abwesenheit von Frieden sollte daher ein Zeichen sein, das uns hilft, Entscheidungen zu treffen. Ich rate dir Folgendes. Wenn du mit einer Entscheidung nicht im Reinen bist, keinen Frieden darüber hast, halte inne und suche Gottes Führung. Vielleicht weist Gott dir eine andere Richtung oder bittet dich einfach nur zu warten. Es passiert oft, wenn wir eine Entscheidung treffen, die unseren Glauben anspricht, dass wir wie in einem inneren Sturm leben, einem Kampf zwischen dem Geist und dem Fleisch, das sich dagegen wehrt. Der Frieden kommt dann, wenn wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Berücksichtig daher den Frieden, achte darauf, aber richte deine Entscheidungen nicht allein auf den Frieden Gottes aus. Es kommt auch vor, dass Gott eine Überzeugung in unser Herz pflanzt, die wir vielleicht gar nicht erklären können, aber es ist, als ob uns etwas eingraviert wird. Und dies ist auch völlig biblisch. Aber auch hier musst du diesen inneren Zustand muss auch hier bestätigt werden. Ich gebe dir einen Grund dafür. Eine gute Entscheidung bedeutet nicht immer, dass es ein guter und bequemer Weg wird ohne Hindernisse. Man muss sich also auf ein Wort Gottes verlassen können, auf eine Zusage Gottes verlassen können. Denn ein Gefühl wie zum Beispiel Frieden oder die Überzeugung. Paulus schreibt an die Römer, denn aus allem, was früher aufgeschrieben wurde, sollen wir lernen. Die Heiligen Schriften, das war der zweite Vers, der mir zur Vorbereitung der Predigt über den Weg gelaufen ist, wo die zweite Bestätigung war, dass ich dieses Thema weiterverfolgen sollte. Wenn der Apostel Paulus als Verfasser des Römerbriefes von den Schriften spricht, meint er das Alte Testament. Gottes inspiriertes Wort, das von menschlichen Schreibern offenbart und überliefert wurde und in 39 Büchern im Alten Testament zusammengefasst ist. Die Bibel ist die von Gott gewählte Art und Weise, die großartigste Geschichte dieser Welt zu offenbaren. Es ist eine echte und wahre Geschichte, eine Geschichte, in der sich hunderte von Prophezeiungen schon erfüllt haben und zahlreiche Prophezeiungen über die letzten Tage noch nicht eingetroffen sind. Es ist die Geschichte, wie unvollkommene Menschen von einem heiligen Gott gerettet werden. Wir können die Weisheit der Vergangenheit ignorieren und einfach für das Heute leben, ohne darüber nachzudenken, woher wir kommen, wer wir sind oder warum wir überhaupt existieren. Oder wir können die Weisheit der Vergangenheit beherzigen, uns mit komplexen Fragen beschäftigen und erkennen, dass wir Teil einer viel größeren Geschichte Gottes sind. Wenn wir durch die Heilige Schrift mit Gott in Verbindung treten, werden wir auf Wahrheiten hingewiesen, erhalten Beispiele von Menschen, die vor uns im Vertrauen auf Gott durchgehalten haben und werden durch die Hoffnung ermutigt, die wir in Christus haben. Wenn du neugierig bist, wenn du dich nach mehr sehnst oder auch wenn du skeptisch bist, dann liegt eine große Kraft im Lesen seines Wortes. Warum machst du das Studium seines Wortes nicht heute zu einer Priorität und siehst, was in Christus was passiert? Zu sehen, wie Gott dich verändert, zu sehen, wie du in Christus wachsen kannst. Die dritte Bestätigung, bitte die nächste Folie, war der Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers, Kapitel 3. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Denn alles, was in der Heiligen Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Das glauben wir als Christen. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist aber der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Die nächste. Nochmal zusammenfassend. Die Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie unterrichtet uns erstens in der Wahrheit. Sie deckt Schuld auf, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. Mit Hilfe der Schrift sind wir allen Anforderungen gewachsen. Wir sind ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Das ist doch eine Zusage. In 2 Versen steht die geballte Macht des Wortes Gottes. So würde ich das mal bezeichnen wollen. Deshalb frage ich mich manchmal, wieso lesen wir so wenig die Bibel? Die Bibel ist einer der wichtigsten Aspekte in Bezug auf unser geistliches Leben als Gläubige. Die Bibel ist einer der wichtigsten Aspekte in Bezug auf unser geistliches Leben als Gläubige. Gott hat beschlossen, durch sein Wort zu uns zu sprechen. Anstatt darauf zu warten, die Stimme Gottes zu hören, können wir uns der Heiligen Schrift zuwenden und hören, wie Gott durch sie zu uns spricht. Am häufigsten spricht Gott durch sein Wort durch uns. Das heißt nicht, dass er auch durch andere Menschen, durch andere Umstände, durch hörendes Gebet oder sonst was zu uns sprechen kann, aber am häufigsten spricht er durch sein Wort zu uns. Und das können wir lesen. 2. Timotheus 3, 16, was wir hier gelesen haben gerade. Kannst du ruhig wegmachen. Besagt zuallererst, dass die Heilige Schrift von Gott eingegeben ist. Das bedeutet, dass sie von Gott inspiriert ist. Damit unterscheidet sich die Heilige Schrift von allen anderen Büchern. Gott hat menschliche Autoren inspiriert, diese Briefe oder die Bibel zu schreiben. Mehr noch, die Schrift hat die Macht, unser Leben radikal zu verändern, wenn wir sie lesen und nach ihr leben. Paulus sagt uns, dass die Schrift in der Lage ist, uns zu lehren, uns zurechtzuweisen, uns zu korrigieren und uns in der Rechtschaffenheit zu unterweisen. Alle diese Dinge geschehen, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Wenn wir Gottes Wort lesen, sollten wir aufmerksam sein auf das, was Gott uns mitteilt. Vielleicht will er uns unser Verhalten korrigieren, uns überführen, weil wir unseren eigenen Weg gewählt haben, anstatt seinen. Oder er will uns etwas über sich selbst lehren. All diese Dinge dienen dazu, dass wir weiterhin so leben können, dass es Gott gefällt. Wenn wir die Heilige Schrift lesen und tun, was sie sagt, wachsen wir darin, gerecht zu leben. Wir werden auch für die guten Werke ausgerüstet, die Gott von uns erwartet. Die Beschäftigung mit Gottes Wort ist der richtige Weg, wie Gott uns für das Leben ausrüstet und wie er es für uns geplant hat. Eine letzte Frage zum Abschluss der Predigt. Wie kannst du es dir zur Gewohnheit machen, jeden Tag in Gottes Wort zu lesen? Wie kannst du es dir zur Gewohnheit machen, jeden Tag in Gottes Wort zu lesen? Überlege, wie du Gottes Wort besser ausleben kannst, damit du in der Rechenschaft wachsen und alles erreichen kannst, was Gott für dich will. Das wünsche ich mir für uns, dass wir verstehen, wie hilfreich das Wort Gottes ist und wie hilfreich es ist, es wirklich zu lesen, und zwar jeden Tag. Und darüber nachzudenken, was uns dieses Wort, die Bibel, sagen will. Kannst du Folie 5 noch auflegen? Vielleicht können wir dieses Gebet in aller Stille lesen. Dann ermutige ich euch, das zu tun. Täglich die Bibel zu lesen, habe ich jetzt gemeint. Denn sein Wort kehrt auch nicht leer zurück. Und sein Wort hat Macht und Kraft und es wird uns verändern. Ich möchte noch kurz beten und dann gehen wir über in die Lobpreiszeit. Vater, ich will dir danken für dein Wort. Ich will dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir in der Lage sind, jeden Tag dein Wort zu lesen und dass wir eine Bibel haben können. Ich will dir danken, Herr, dass du durch dein Wort lebendig wirst und uns lehren willst und uns wachsen lassen willst, dass wir durch dein Wort wirklich Kraft, Hoffnung und Zuversicht haben dürfen und dass dein Wort uns Antworten gibt auf unsere Fragen für unser Leben. Hab Dank dafür. Segne jetzt die Lobpreiszeit und hab Dank.